my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Alle play, Rata. Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 22. April. Am Mikrofon ist Miro Ruff. Die Themenübersicht. Im ersten Beitrag geht es heute um das diesjährige Programm der Bregenzer Festspiele. Hierfür sprach Ralf Snorawa mit der Intendantin Elisabeth Sobotka. Im zweiten Beitrag geht es um die Bevölkerungsgruppe Sinti und Roma. Ich sprach mit Jovica Arvanitelli vom Verband Deutscher Sinti und Roma über die Geschichte der Bevölkerungsgruppe und heutige Herausforderungen. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Deutlicher Appell der Grünen an die CDU-Fraktion. Die grünen Landeschefs haben vor einer neuen Koalitionskrise gewarnt, falls die CDU-Landtagsfraktion weiterhin keine Wahlrechtsreform mitträgt. Die CDU-Landtagsfraktion verletze mit ihrer bisherigen Verweigerungshaltung den Koalitionsvertrag und belaste die Zusammenarbeit innerhalb der grün-schwarzen Koalition schwer. Dies teilten die beiden Vorsitzenden Oliver Hildebrandt und Sandra Detzer am Montag in Stuttgart mit. Am Dienstag will die CDU-Fraktion in Stuttgart noch einmal über das Thema beraten. Grüne und CDU hatten im Koalitionsvertrag eine Reform vereinbart, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Wie ein gemeinsamer Kompromiss aussehen könnte, ist nach wie vor unklar. Stuttgart. Die Deutschprüfung der Realschüler in Baden-Württemberg wird verschoben. Der Grund? In einer Gemeinschaftsschule in Bad Urach wurde am vergangenen Freitag bemerkt, dass ein Umschlag mit den Deutschprüfungsaufgaben geöffnet worden war. Wegen der Gefahr einer Weiterverbreitung der Aufgaben wurde die Prüfung auf den 27. April verschoben. An den allgemeinbildenden Gymnasien dagegen haben am Mittwoch die Abiturprüfungen planmäßig begonnen. 33.500 Schüler starteten mit dem Fach Deutsch. Die letzten schriftlichen Prüfungen sind nach Angaben des Kultusministeriums am 2. Mai. Schwäbisch Hall. Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Leichtflugzeug und ein Ultraleichtflieger wollten offensichtlich beide am Sonntagnachmittag auf dem Adolf-Wirth-Airport in Schwäbisch Hall-Hessental landen. In knapp einem Kilometer Entfernung von der Landebahn kollidierten sie in rund 200 Meter Höhe. Beide Flugzeuge stürzten daraufhin ab, die Piloten überlebten den Aufprall nicht. Das Unglück ereignete sich am Sonntag, 15. April, südlich des Schwäbisch-Haller Teilorts Tüngental. Unbeteiligte Passanten am Boden wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an. Ist Fokus Südwest, das Nachrichtenmagazin auf Radio Störfunk. Georges Bizets Carmen wird dieses Jahr auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele wieder aufgenommen. Doch das Begleitprogramm bietet dafür Neuinszenierungen mit Ausgrabungen wie Berthold Goldschmidts Oper Beatrice Kenchi oder Astor Piazzolas Maria de Buenos Aires. Das Jagdgewehr nach einer japanischen Novelle heißt die erstmals zu sehende Oper von Thomas Larcher. Und der Opernnachwuchs übt sich zusammen mit Brigitte Fassbender an Rossinis Il Barbiere di Siviglia. Abwechslungsreichtum haben sich die Festspielmacher auf die Fahne geschrieben. Ralf Snorawa hat für Focus Südwest mit der Intendantin der Bregenzer Festspiele, Elisabeth Sobotka, über das diesjährige Programm der auch stark von Baden-Württembergern besuchten Festspiele am Bodensee gesprochen.
Frau Sobotka, Frauen spielen bei dem Programm der diesjährigen Bregenzer Festspiele eine große Rolle. Frauenfiguren, muss man natürlich genau sagen. War das so geplant? Letztes Jahr war es ein bisschen anders von der Gesamtkonzeption, aber war das dieses Jahr so bewusst geplant?
Es hat sich sozusagen mit Carmen entwickelt. Carmen ist natürlich eine der Ikonen von Frauenfiguren in der Oper. Erstaunlicherweise wird sie sehr oft mit Freiheit in Verbindung gebracht, aber die einzige Freiheit, die ihr bleibt, ist, selbstgewählt in den Tod zu gehen. Sie kann ja kein selbstbestimmtes Leben führen. Und in dieser Auseinandersetzung hat sich dann wirklich ein Faden entwickelt, auch zu Beatrice Cenci, dieser jungen Frau, die um Selbstständigkeit innerhalb eines wirklich sehr grauenhaften, autoritären Regimes ihres Vaters, die Freiheit zu erkämpfen. Dann kam Maria de Buenos Aires dazu und schlussendlich auch Rosina in Barbiere, die junge Frau, die nicht von ihrem Vormund sozusagen bestimmt in eine Ehe treten will, sondern sich den Mann selbst suchen will. Und so gesehen ist das ein, ich will es jetzt nicht Motto nennen, aber es verbindet schon die Stücke miteinander. Also der Kampf und das Ringen der Frauen um ein selbstbestimmtes Leben.
Hat da die MeToo-Debatte irgendwie hineingewirkt bei der Programmplanung?
Na, ich würde es andersrum sagen. Ich glaube, dass die MeToo-Debatte eine Auswirkung eines sehr, sehr langen Prozesses ist. Ich meine, die Emanzipationsbewegung der Frau ist wirklich eine lange Bewegung. Wir haben es noch immer nicht geschafft, kann man ganz kurz sagen. Es hat sich sehr viel verändert, sehr viel zum Guten verändert, aber natürlich spielen Machtverhältnisse und Machtstrukturen noch eine ganz, ganz starke Rolle. Und die MeToo-Debatte greift ja fast ein bisschen zu kurz. Es geht ja eigentlich darum, wie geht man mit Menschen um, in einem Abhängigkeitsverhältnis speziell. Natürlich, durch die Position der Frau sind besonders viele Frauen in Abhängigkeitsverhältnissen. Und wie nutzen mächtige Menschen das aus? Und das ist ganz klar auch das Thema von Beatrice Cenci. Und das hat jetzt nicht ursächlich mit der MeToo-Debatte zu tun, sondern das hat mit der Situation zu tun. Und so spielt das zusammen, hat aber nicht wirklich direkt miteinander zu tun.
Beatrice Cenci, eine Oper von Berthold Goldschmidt, die eigentlich fast kaum auf dem Spielplatz zu finden ist. Es gibt auch andere Aufführungen im Programm, die sehr selten oder ganz neu sind. Erlaubt einem ein Erfolg wie der von Carmen im vergangenen Jahr dann auch eher solche Dinge dann auszuprobieren?
Das ist das Urkonzept der Festspiele. Seit Alfred Wobmann ist das Konzept der Festspiele, dass man mit dem Erfolg am See ermöglicht, auch finanziell, Stücke, die entweder abseits des Repertoires liegen oder ganz neue Stücke oder schwierige Stücke, die in einem ganz klassischen Theaterzusammenhang nicht so leicht herzustellen sind, anzusetzen. Und genau in dieser Bregenzer Dramaturgie findet sich auch der heurige Sommer mit dem sehr selten gespielten Werk im Haus mit Beatrice Cenci von Goldschmidt, wo wir natürlich hoffen, dass es eine Entdeckung wird und auch andere Intendanten, andere Musiker das hören und sagen, ah, das ist wirklich ein spannendes Stück, könnte man auch wieder mal spielen. Und auf der anderen Seite auch wirklich das ganz neue Stück, das für diesen Sommer in Auftrag gegebene Stück auf der Werkstattbühne an Thomas Lacher, den österreichischen Komponisten.
Werkstattbühne für die neue Operfrage ist natürlich, wäre das auch mal was fürs Festspielhaus, also eine richtig große neue Oper? Leisten könnten Sie es inzwischen?
Ja, das war auch das Konzept von David Pountney, von meinem Vorgänger. Ich finde es entsprechender, aber das ist, sagen, mein persönlicher Eindruck oder auch meine Planungsstrategie. Das Festspielhaus ist ein ganz klassisches Opernhaus, eine Guckkastenbühne mit hervorragender Akustik für Sänger geschaffen. Und das ist eine relativ klassische Opernstruktur. Die kann man natürlich auch neu vergeben, aber spannender finde ich es an einem offenen Ort wie der Werkstattbühne, der ganz andere Möglichkeiten bietet als die Guckkastenbühne, wirklich nochmal gemeinsam mit einem schöpferischen Team zu überlegen, was kann und ist Oper heute. Und deshalb ist die zeitgenössische Oper in meiner Planung auf der Werkstattbühne.
Dann betrachtet man natürlich das Ganze. Sie haben Dreifachbesetzungen bei der Bühne, bei der Seebühne. Da sind sicherlich auch viele jüngere Sängerinnen und Sänger dabei. Aber Sie leisten sich noch zusätzlich sozusagen Nachwuchsarbeit. Mit Rossini haben Sie vorher schon erwähnt. Bindet man derartige Sängerinnen und Sänger dann auch später an die Bregenzer Festspiele?
Das wäre der Idealfall. Also natürlich versuchen wir, die Sänger, die wir ja mit dem Studio auch schon unterstützen oder denen wir Instrumente an die Hand geben, so eine sechswöchige Probenzeit ist ja wirklich eine Lehrzeit auch für die jungen Sängerinnen und Sänger, speziell weil wir große Stücke in dem Studio für die Sänger ansetzen, weil sie diese Rollen ja dann mitnehmen in ihr Repertoire, in ihr Künstlerleben weiterhin. Also unsere Rosina singt jetzt das erste Mal Rosina in einem echten Haus und für die ist das eine ganz wichtige Investition in die Zukunft. Diese Partie kann sie dann einfach und hat das wirklich großartig mit Brigitte Fassbender erarbeitet, also wirklich Luxus. Andererseits wollen wir damit auch das Publikum erreichen und im Idealfall, und wenn ich sehr hochgreife, auch eine Art von Bregenzer Ensemble schaffen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Sänger immer engagieren und immer die gleichen Sänger engagieren, aber eine Zugehörigkeit zu den Festspielen. So wie es inhaltlich einen Zusammenhalt gibt, ist es, glaube ich, für ein Festspiel wie die Bregenzer Festspiele auch ganz wichtig, einen personellen Zusammenhalt zu bekommen. Daraus generiert sich eine ganz spezielle Atmosphäre und da kann das Opernstudio einer der Bausteine sein, die uns helfen, dieses Bregenzer Ensemble auch zu formen.
Dann können wir sozusagen spiegeln, der Nachwuchs auf der Bühne und der Nachwuchs in den Reihen, in den Rängen. Auch dafür wird eigens in Bregenz sehr viel unternommen, oder?
Wir haben da verschiedene Formate, eines heuer ganz neu. Wir haben eine Kinderversion für Carmen im Festspielhaus, schon vor den Festspielen. Heuer beginnen die Festspiele schon Ende Mai sozusagen, weil es uns ganz wichtig war, das in der Schulzeit anzubieten, wo auch die Kinder und Jugendlichen aus Vorarlberg kommen können, weil in den Ferien, wo üblicherweise die Festspiele sind, ist es ja doch schwerer, wirklich größere Gruppen an Kinder zu erreichen. Und das Format dieses Vormittags, dieses Theatererlebnisses ist, dass die Kinder vorbereitet werden und nicht nur mit einem Workshop, mit einem einmaligen, sondern wirklich gewisse Einstudierungsmaßnahmen haben. Sie basteln Requisiten, sie studieren den Chor ein, sie sind der Chor der Aufführung. Es ist eine gekürzte Version, aber die Kinder sind der Chor und sind dadurch in einer ganz anderen Art und Weise eingebunden. Wir haben auch extra eine Version deutsch-französisch entwickelt, dass sie der Handlung sehr gut folgen können und dem Text, aber trotzdem das Singen in französischer Sprache auch wirklich erleben und versuchen so die Faszination Oper in einem entsprechenden qualitativen Format, aber für die Kinder passend zu gestalten, dass der Funke überspringt, dass sie fasziniert sind von der Gestalt Carmen, von der Möglichkeit zu singen, was das alles ausdrücken kann und dass sie dann natürlich wiederkommen. Und dieses, wir glauben ja dran, dass Theater ganz wichtig im Leben ist, Musiktheater einen bereichern kann, einen auf neue Gedanken bringen kann, in neue Gefühle, in ein, in eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Und das wollen wir hier mit den Kindern und Jugendlichen versuchen.
Bleibt mir bloß noch die Frage nach dem Bühnenbild auf dem See. Es gab ja schon mal eine Carmen-Inszenierung, da war so eine Felsenlandschaft zu sehen. Jetzt ist das viel ästhetischer und abstrahierter, würde ich fast sagen, mit den zwei Armen, die aus dem See heraus und den Karten, die da zu sehen sind, aus den Armen, die aus dem See herausragen. Gibt es dann auch so eine Art Weiterentwicklung bei den Bühnenbildern auf dem See?
Das ist natürlich bei jeder Persönlichkeit anders. Und in diesem Fall war es schon der dezidierte Wunsch von S. Devlin, die Atmosphäre des Stückes in ein Bild zu übersetzen. Und das ist, finde ich, ihr sensationell gelungen. Einerseits hat man da diesen unglaublichen Effekt von den übergroßen Händen mit dem Kartenspiel. Durch diese luftige Anordnung und diesen fliegenden Impetus der Karten auch sagen, die Vergänglichkeit, der Moment, die Bedeutung des Moments. Die Karte ist noch in der Luft, es ist alles möglich, sie fällt auf den Boden, da liegt sie, da kann man nichts mehr ändern. Also dieser Moment des Schicksals ist unglaublich gut eingefangen und das war ihr auch ein großes Anliegen. Und eine andere Bühnenbilder hat eine andere Herangehensweise. Dadurch kommt es auch, glaube ich, zu diesen sehr unterschiedlichen und ganz spannenden Bildern, die im Idealfall zu einer Ikone für ein Stück werden.
100% Auslastung haben die Bregenzer Festspiele. Hoffen Sie dieses Jahr auch wieder da zu landen?
Natürlich, ich glaube jeder Intendant würde lügen, wenn er sagt, nein, ist mir egal, wie viele kommen. Es wär großartig, wenn wir das wieder erreichen. Es ist ein bisschen, sagen, gewagt. Wir haben eine Vorstellung dazu genommen, also wir haben uns das Ziel noch eine Spur höher gesetzt. Mhm. Wir haben eine 29. Vorstellung hineingenommen, weil wir einfach gespürt haben, wie groß die Nachfrage ist. Wir sind glücklich, wenn wir gut abschneiden, sollten wir wieder 100% erreichen, wäre ich persönlich überglücklich.
Soweit die Intendantin der Bregenzer Festspiele im Gespräch mit Ralf Norava hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Sinti und Roma. Wer sind sie und warum ist diese Bevölkerungsgruppe immer wieder Zielscheibe von Ressortiments? Die Initiative KZ-Gedenkstätte Hessenthal will Aufklärungsarbeit leisten und hat zu diesem Thema in Schwäbisch Hall einen Vortrag organisiert. Referent war Jovica Avanitelli, Leiter der Beratungsstelle für nichtdeutsche Roma und Mitglied im Minderheitsrat für Sinti und Roma Baden-Württemberg. Ich sprach für Fokus Südwest mit dem gelernten Schneider Avanitelli. Ein Gespräch über eine Bevölkerungsgruppe mit langer Geschichte, Diskriminierung in der Gegenwart und wie Integration gelingen kann. Wo begegnet uns denn Antiziganismus im Alltag?
In verschiedenen Bereichen. Also es fängt schon mal damit auch an, wenn ich beim Einkaufen bin unterwegs und möchte einen Zigeuner Schnitzel mit Pommes, da fängt schon an, wenn man beim Restaurant eigentlich was bestellt. Und daran sieht man schon anhand dieses Beispiels, es ist nicht unsere Arbeit, darüber zu diskutieren, weil wir viel schwierigere Probleme haben als dies, aber man merkt schon, was die Menschen sich dabei vielleicht denken oder gar nicht denken oder sie einfach mal cut lässt.
Sie haben es angesprochen, Zigeuner ist ein belasteter Begriff. Heute spricht man von Sinti und Roma. Mal ganz konkret, wer sind die Sinti und Roma? Kann man das kurz mal erklären?
Naja, ich weiß nicht, ob man das kurz erklären kann. Nach 600 Jahren, zum Beispiel hier 1407, die erste Ernennung Hildesheim, in kurzer Form auf einen Satz ist es ein bisschen schwierig, aber man kann das darauf hingehen, dass zum Beispiel die hier in mittel- und westeuropäischen Ländern, teilweise Benelux-Länder und Deutschland, vielleicht die als Sinti beheimatet Menschen sind und mehr die Südosteuropäer, südlichen eher die Roma. Da ist es schon mal die zwei Gruppen, die Hauptgruppen. Natürlich unter der Roma teilt sich das dann auch auf nach ihren Berufen und ihren Dialekten, die sich auch beeinflussen, in ihrer Kultur wieder zu sehen. Also wenn ich einen Rom treffe, und dann frage ich ihn natürlich auch, welche Familie er kommt und was er vielleicht beruflich, und dementsprechend weiß man dann, zu wem gehört.
Jetzt sind Sie der Leiter einer Beratungsstelle für nichtdeutsche Roma. Was machen Sie da? Wie sieht da Ihr Alltag aus und mit welchen Phänomenen haben Sie es da zu tun?
Ja, also der Kerngedanke war, dass durch den Staatsvertrag, den wir im November 2013 abgeschlossen haben, war die Idee, und die kontinuierliche Beratungsstelle für neu zugewanderten EU-Bürger, dass man sich speziell unterstützt in einem Integrationsprogramm. Sicherlich haben wir jetzt mit der Zeit gemerkt, nach der Erfahrung jetzt im Jahr 2018 mittlerweile, merken wir, dass nicht nur die Integration, auch die Inklusion zueinander zu verbinden, und deswegen nennen wir die Beratungsstelle die gleichberechtigte Teilhabe für Sinti und Roma im Land Baden-Württemberg, um zu überlegen, wie können wir extra Programme oder Angebote im Bereich zum Beispiel Bildungsbenachteiligung, betrifft es unabhängig, ob eine nationale Minderheit ist oder ein Rom. Wenn man davon ein Problem hat, also im Bereich, dass man keine Förderung hat oder keine gleichen Möglichkeitschancen, müssen wir zusehen als Landesverband bzw. in Kooperation mit der Hildegard-Lacrin-Stiftung, die uns auch bundesweit, also nicht nur landesweit, unterstützt in verschiedenen Projekten, da auch anzusetzen und die Menschen abzuholen, zum einen der Community selbst, aber auch zum anderen kommunale Verbänden, Schulen und etc. Da sind wir jetzt gerade auch speziell einigen Projekten auszuarbeiten, wie zum Beispiel in der Stadt Müllacker, bei Pforzheim in der Nähe, bei Enzberg.
Welche Probleme haben die Roma, die zu Ihnen kommen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen, was so typisch ist?
Typisches, ich würde mal sagen, nicht als Problem, sondern es kommt darauf an, mit welcher Hürde sie haben. Das heißt, die Überwindung, erstmal ein neues Land, das ist ja genauso, wenn wir auswandern würden nach Kanada, Australien oder andere Länder, da gibt es auch bestimmte Vorschriften und jeweilige Land, und die wir als Integration wahrnehmen müssen, wo wir hingehen und dort uns an sozusagen anpassen wollen. Das Gleiche hat auch Bundesrepublik Deutschland für diese Menschen, aber das ist ja kein Phänomen der Erwartung gegenüber der Minderheiten der Roma, das ist einfach nur eine Erwartungshaltung gegenüber neuen Eingewanderten. Die Schwierigkeiten fängt vielleicht damit auch an, dass man ein Integrationsprogramm, den wir ja vielleicht kennen, von den BAMF, der angeboten wird, ist es aber, hängt davon ab, ob das ein EU-Bürger ist oder ein Flüchtling. Es gibt viele öfters, dass Flüchtlinge zum Beispiel keinen Anerkennungsstatus haben, machen aber sehr gute Integrationsprogramme, können aber zum Beispiel nicht diesen Deutschkurs besuchen. Ja? Dann versuchen wir das über die Ehrenamtlichen oder dergleichen oder vom Ort zu unterstützen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Es gibt natürlich auch die Fälle, zum Beispiel Beschäftigungsprogramme, die wir unterstützen, den Menschen die Rechte zu zeigen, was gäbe es möglich in Deutschland, dass man nicht über die Leasingfirmen oder anderen Firmen, die Menschen auch missbrauchen, ihren Kraft, dass man ihnen zeigt, welche Möglichkeit gibt es außer diesen Bereichen. Dann gibt es Schwierigkeiten im Wohnen, das ist Diskriminierung. Wie schafft man da überhaupt ein Problem zu beheben? Es ist sehr schwierig, also gerade bei Wohnen ist nicht so einfach, weil wir im Wohnraumbereich nicht nur für die Sinti und Roma eine Benachteiligung dasteht, sondern bundes- oder landesweit jetzt auch ein Problem. Deswegen haben wir ein Projekt, Amarekera heißt das, wir überlegen, wie können wir speziell für die Minderheit hier Wohnungsbauunterstützung. Es bezieht sich aber nicht speziell für die Roma und Sinti, sondern einfach Menschen, die eine soziale Schicht, die Schwierigkeit haben, überhaupt ein Eigentum zu bekommen. Und da muss man überlegen, gleichwertig ein Angebot zu bieten. Ja, das ist im Wohnbereich. In Soziales ist ja wie bei allen anderen Schwierigkeiten, wenn jemand, der neu eingewandert ist, vielleicht durch die Sprache, Hindernis, dass man besseren Papieren ausfüllt von Jobcenter oder von sozialen anderen Behördengängen, Rentenbeiträge oder dergleichen. Das sind so die kleinen Delikten. Dann hat man natürlich auch im Bildungsbereich, das, was ich vorhin erwähnt habe, dass man den Kindern ein gerechten Bildungsprogramm anpasst oder ein gleichberechtigtes Angebot anbietet. In Kooperation mit der Hildegard-Lehrer-Stiftung kooperieren wir da.
Sie haben in Ihrem Vortrag von ungefähr 12.000 Roma und Sinti in Baden-Württemberg gesprochen. Wie kommt man auf so eine Zahl? Wie kann man das feststellen? Oder wie ist gerade die derzeitige Situation hier im Ländle?
Ja, genau das kann man ja nicht so hundertprozentig sagen, weil wir nicht erfassen die Menschen, weil wir das auch aus historischen Anlass, dass wir das nicht machen. Die Zahl ändert sich durch die EU-Erweiterung, durch Fluchtmigration, gerade die sogenannte sichere Herkunftsländer, Westbalkanländer, wo Menschen auch zu uns kommen, die erfassen wir natürlich auch nicht. Wenn Menschen sich dazu bekennen, zu der Minderheit, sind sie. Aber man kann jetzt nicht die Zahl genau auf, wir vermuten, es ist dann höher, eigentlich ist die Zahl als 12.000. Ja? Also da ist jedem überlassen, wer sich zu der Minderheit bekennt.
Wie würden Sie denn derzeit die Stimmung gegenüber den Sinti und Roma beschreiben, auch angesichts gewissen politischen Wandel, Stichwort AfD, jetzt stark vertreten im Deutschen Bundestag als Oppositionspartei, als größte Oppositionspartei. Macht das einen spürbaren Unterschied für die Roma und Sinti in Deutschland?
Naja, in meinem Beitrag in der Referat habe ich mal aus der Mittelstudie 2016 gezeigt, zum Beispiel, wer hätte damit ein Problem, wenn jemand als sein Nachbarn Sinti und Roma hat. Da hat man nämlich aus einer Skala gesehen, dass zum Beispiel 30-40% von Parteien, die eigentlich wir denken, das sind Freunde von Sinti und Roma oder auch Roma zum Beispiel auch oder Sinti davon Mitglieder sind, da auch sehr rechtspopulistisch sind eingestellt. Das ist unabhängig, welchen Partei man hat. Oder zum Beispiel, dass Menschen ein gedankensgutes Rechts haben. Das ist nicht nur ein Phänomen jetzt aktuell, das ist eigentlich etabliert. Das ist bei vielen Menschen auch vielleicht Generationen weitergegeben. Es kommt darauf an, auf ein Umfeld, es kommt auf politischen Einflüssen. Aber man kann das jetzt nicht verallgemeinern, dass es nur von einer Partei, die rechtsextreme Richtung gegenüber Sinti und Roma ist.
Nennen Sie drei Gründe, wie sich Vorurteile gegenüber Sinti und Roma abbauen lassen. Was kann man da machen? Was würden Sie raten?
Naja, was soll man denn machen, wenn man schon seit 600 Jahren auf dem deutschen Boden ist? Man hat seine Identität, seine Kultur. Man hat auch einen gewissen Lebensalltag, der vielleicht für den anderen etwas befremdlich klingt. Jetzt ist die andere Frage, was muss denn ein Italiener, ein Grieche, ein Türke machen, damit er anerkannt ist? Diese Frage, denke ich mal, muss man sich selbst fragen, was macht denn die Vielfalt, wenn man miteinander zusammenleben will? Macht die dann aus oder muss ich mich irgendwie auf eine Ebene leben, was den anderen was vorschreibt oder denkt, das wäre für ihn auch gut. Das ist nämlich die Frage der Integration von beiden Seiten. Und wenn man das schafft, diese Brücke aufzubauen, voneinander zuzugehen, ohne Vorbehalten, dann kann man natürlich für eine gute Integration und auch seine Kultur und seine Denkweise auch beibehalten. Nur man muss zusehen, die Grundrechte, die wir hier haben, die wir alle genießen nach 45, das beinhaltet für alle Menschen gleich und für allen stehen sie gleich recht. Und mit diesen müssen wir auch leben.
Soweit Jovica Arvanitelli vom Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg, im Gespräch mit Fokus Südwest. Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 22. April auf Radio Störfunk. Für die Meldung verantwortlich Benjamin Faber und weiterhin in der Redaktion und Moderation Ralf Snorawa und Miro Ruff. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.